Wir haben uns das Sonntagsprogramm heute so gedacht, dass wir zunächst ein wenig Bhajans singen werden. Nachdem wir die Bhajans gesungen haben, werde ich einen Vortrag halten zum Thema authentisch werden im spirituellen Leben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir lernen, in unserem Leben authentisch zu werden, sodass wir nicht ewig im Dilemma sind, dass wir einerseits etwas tun möchten, aber andererseits von so vielen Hindernissen eingekeilt sind, dass wir nicht unsere tiefsten inneren Wünsche verwirklichen können und somit ein authentisches, unauthentisches Leben leben. Wir werden dann unsere Zeremonie haben und zum Abschluss dann unser vielgeliebtes Sonntagsfest mal zelebrieren. Also wir sind noch am Kochen, es wird besonders schön diesmal werden, das kann ich euch schon verraten. Und nach dem Sonntagsfest mal dachten wir noch eine kleine Überraschung zu zeigen, nämlich eine Dierreise, die unsere letzte, ja, eigentlich letzte Reise im letzten Jahr zeigt. Wir waren im letzten Jahr im Dschungel in Kulur und haben dort eine ökologische Farm besucht und viele Dinge dort erlebt und wollen euch ein bisschen davon die Dias zeigen. Ich möchte jetzt schon sagen, Hare Krishna, von überall kommen die Überraschungen. Schön, dich zu sehen. Ich denke, ich mache nachher ein bisschen später die Ansage. Wir haben nämlich eine durchaus spirituelle Woche geplant mit vielen Höhepunkten, spirituellen Höhepunkten. Ich werde euch dann eine kleine Orientierung geben, was wir im Einzelnen vorhaben, sodass wir uns möglichst oft vielleicht sehen können an den Situationen, die euch auch interessieren. So, zunächst einmal werden wir jetzt mit dem Lied Hari Haraye nochmal anfangen. Ich weiß, dass manche von euch so Liederbücher mitbringen. Das ist auf Seite 35 von diesem kleinen Büchlein. Oh, ich sehe, wir verteilen noch gerade Liederbücher. Wer möchte gerne mitsingen, der kann dann Text haben. Ihr müsst aber, glaube ich, noch wissen, auf welcher Seite, oder? Mit Hari Haraye fängt es an. Sonst das Lied heißt Nama Sanketan, wenn ihr es wisst. Thank you.
Thank you.
möchten als nächstes ein Lied singen. Namaste den Narischen. Gut. Dieses Lied hat uns für 2 Tage total bewegt. Also es war das Lied, was wir immer wieder aufs Neue sangen. Denn vor 2 Tagen war der Erscheinungstag von Lord Nrisimhadev. Lord Nrisimhadev ist eine besondere Inkarnation von Krishna, die seine Devotees beschützt und tritt zunächst einmal, sagen wir mal, er ist der Zorn Gottes, wenn man so will. Viele Leute, die das erste Mal, als ich das erste Mal mit Lord Nrisimhadev in Kontakt kam, war das auf einer Kunstausstellung, für die ich eine Collage zusammenstellen musste. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, ich hatte eine alte Villa genommen und auf diese Villa zeigten viele Finger und viele Hände hinauf, viele Augen schauten auf sie, es hatte mich so collagenmäßig angeschaut. Im Eingang dieser Villa war diese Form von Lord Nrisimhadev. Ich hatte die beim Durchblättern von einer indischen Zeitung gesehen und sie hatte sich mich so total fixiert. Und es schien, dass diese Inkarnation Krishnas mich direkt anschaute und mich direkt rief. Es war eine Inkarnation mit einem Löwenkopf und er hatte 6 Arme, mit denen er den Dämon Hiranyakashipu zerfetzt hatte. Und ich dachte, wie herrlich grausam. Das war meine... Es hatte so eine göttliche... Wenn es göttliche Liebe gibt, so habe ich damals argumentiert, müsste es auch einen göttlichen Zorn geben. Und das war jetzt also die Manifestation des göttlichen Zornes. Viel später dann, und das war besonders, glaube ich, auf diesem Festival, verstand ich, dass Lord Nrisimhadev, diese zornerfüllte Form Gottes, eigentlich ein unglaublich sanftes Wesen hat. Wenn jemand nämlich sehr zornig wird, muss er von einem sehr zarten Wesen sein. Das heißt, er muss sich über etwas aufregen können. Jemand, der nur sehr neutral, losgelöst, distanziert, unberührt von allem ist, kann nicht wirklich zornig werden. Aber diese Form Gottes, die erscheint aus einer Säule, um seinen Devotee zu beschützen, war also sehr zornig und das heißt, dass er ein sehr zartes Wesen hat, ein sehr sanftes Wesen haben muss. Wenn die Geweihten von Lord Nrisimhadev an Lord Nrisimhadev denken, denken sie häufig eben an diese Form, die sie beschützt auf ihrem spirituellen Weg und die mit großem Zorn alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass diese Form eigentlich ein sehr, sehr sanftes Wesen hat. Bei mir zu Hause im Karuna Bhavan verehre ich Lord Nrisimhadev in dieser sanften Yoga-Form als Karuna Nrisimha, der von Mitgefühl erfüllte Nrisimhadev. Und in dem Lila, das Padma Purana beschreibt dieses Lila, auf ganz neue Art und Weise kommt das wunderbar zum Ausdruck und ich möchte es gerne hier erzählen, weil wir ja auch einen Devotee jetzt haben, der Nrisimha oder die Nrisimha Priya heißt, die Lord Nrisimhadev sehr lieb ist. Und es ist wichtig, da ein gutes Verständnis von Nrisimhadev zu haben. Als Hiranyakashipu seinen Sohn Prahlad mit dem Schwert bedrohte und sagte, ich werde dich jetzt köpfen und ich werde beweisen, dass es keinen Gott gibt, denn dein Gott wird das nicht verhindern können. Als er das sagte, hörte er einen fürchterlichen Klang in einer der Palastsäulen, ein Klang, der so furchterregend war, dass es erschien, als würde das ganze Universum aus den Fugen geraten. Und im nächsten Augenblick fragte er, wo ist denn dein Gott? In diesem Augenblick sagte Prahlad, ja, er ist überall. Und während er das sagte, schaute er in eine Säule und sah aus dieser Säule Krishna hervorlächeln. Sein Vater hatte das gesehen und diese Anspannung sagte, ist er denn wo überall? Ist er zum Beispiel in dieser Säule? Und daraufhin sagte Prahlad, der ihn gerade gesehen hatte, ja. Und Hiranyakashipu sagte, nein, Eine ist nicht da und stürzte sich mit seinem Schwert, um die Säule zu zerschlagen, auf diese Säule zu. Und in dem Augenblick, wo er das tat, brach plötzlich aus der Säule hervor Nrsingadev in einer total furchterfüllenden Form. Und er stürzte sich auf Hiranyakashipu, der sich im nächsten Augenblick durch seine mystische Kraft, also er war wie David Copperfield, der begab sich sofort in die Luft, um Lord Nrsingadev auszuweichen, und fing an, aus der Luft heraus mit seinen magischen Waffen Nrsingadev anzufallen. Aber Nrsingadev griff die Schwerte und die Speere und den Pfeilregen einfach aus der Luft und klärte die Luft. Und dann stürzte er sich mit einem Satz auf Hiranyakashipu, und mit der rechten Tatze erwischte er ihn an der Seite und schlug ihn bewusstlos mit dem Mundlach auf den Boden, völlig bewusstlos. In diesem Augenblick ging eine Rührung im Herzen von Nrsingadev. Er dachte sich, es ist der Vater meines geweihten Prahlad, und große Liebe erfüllt ihn. Es geht uns vielleicht so, wenn wir Marisha zum Beispiel, das ist Marisha und Sita, wenn wir Sita und Marisha sehen, und dann hören wir im nächsten Augenblick, und der dahinter sitzt, ist der Vater von diesen glorreichen Mädels. Dann wird unser Herz sofort gefühlt, du bist der Vater, fantastischer Vater. Und so weiter. Man ist dann sofort total von großer Freude erfüllt im Herzen. Nicht? So war es auch bei Nrsingadev. Er sah dann diesen Dämon am Boden liegen, der schwer keuchend da war und sich von dem Schlag gerade erholen wollte, und dachte bei sich, es ist der Vater meines geweihten Prahlads. Wunderbar! Und dann nahm er ihn mit seinen zwei Händen, setzte sich auf die Türschwelle des Palastes nieder und nahm Hiranyakashipu und legte ihn sich auf den Schoß. Und er war voller Liebe zu Hiranyakashipu erfüllt. Gerade im Augenblick vorher hatte Hiranyakashipu versucht, ihn mit tödlichen Waffen zu vernichten. Aber Nrsingadev ignorierte das alles. Er nahm ihn jetzt auf den Schoß. Du bist der Vater von meinem Devoti. Fantastisch! Und er legte dann seine rechte Hand in die linke Hand von Hiranyakashipu. So, als würde ich so die Hand hinlegen. Das ist eine sehr zuneigungsvolle Geste. Und als Hiranyakashipu die Hand Gottes in seine Hand verspürte, wurde er von einer solchen Ekstase überwältigt, dass er sofort aus der Ohnmacht aufwachte. Und er lag jetzt auf dem Schoß. Nrsingadev, das Kopf war nur so weit von ihm entfernt, praktisch. Was würdest du in dieser Situation denken? Da würde man aus dem bodenlosen Ozean der Frustration aufwachen. Nicht so war es bei Hiranyakashipu. Er wurde erweckt durch die Berührung der Hand Lord Nrsingadevs, die normalerweise seine Geweihten segnet, und sah hoch und schaute in das Gesicht von Lord Nrsingadev, was nur so weit von ihm entfernt war. Und da überkam ihn ein Strom von Ekstase. Die göttliche Kraft ging durch sein Kronenchakra in sein Herzchakra hinein, um es einmal esoterisch auszudrücken für Konrad. Lord Nrsingadev, das transzentale Karuna Shakti, das heißt die Kraft, mit der er Barmherzigkeit gewährt, ging hinein in das ganze Wesen von Hiranyakashipu, der durch diese Kraft so geläutert wurde im Herzen, dass er all seine dämonischen Umtriebe, Anliegen, Begehrden und lüsternen Wünsche vergaß. Das ist, was passiert, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit Gott kommen oder mit einem Geweihten des Herrn. Genau wie die Sonne alle Dunkelheit vertreibt, so kann auch diese dieser Kontakt mit entweder Gott oder einem rein Gottgeweihten in unserem Herzen unser Unfriede und unsere Enge beseitigen. Und Hiranyakashipu bekam so große Tränen der Ekstase und die Ekstase wurde stärker und stärker und stärker, bis er schließlich in diesem physischen Körper nicht mehr aushalten konnte und aufgrund dessen einfach diesen Körper verließ. Er ging ein in die Herrlichkeiten Gottes, dessen Angesicht er nur vielleicht 50 oder höchstens 57 Zentimeter von sich hatte. Und auf diese Art und Weise wurde er sofort geläutert und auch befreit. Und als er dann den Körper verlassen hatte, tat Nrisimhadev mit ihm etwas, was für immer und ewig ein Zeichen der Warnung ist für alle Nicht-Gottgeweihten. Was das genau ist, könnt ihr im Einzelgespräch persönlich diskutieren. Aber so muss man das verstehen. Gut, wir werden jetzt dieses Lied singen. Namaste Narasingha. Ich möchte euch bitten, da manche von euch noch so sehr den Berliner Geist im Geiste haben, dass ihr versucht, bei diesem Lied euch wirklich zu fixieren auf die Mantren, die da gechantet werden und auf diese Art und Weise ein bisschen Freude in eurem spirituellen Leben erfahren könnt. Ist Seite 6, ne? 137? Bitte versucht euch ganz zu fixieren, vielleicht die Augen zu schließen und in diese wunderschönen Mantren einzutauchen. Die ersten beiden, also Namaste Narasingha und dann Itonishingha, Paratonishingha, sind von Sridhar Swami verfasst worden, etwa im 11. Jahrhundert. Das sind also ganz alte Mantren. Und das dritte Mantra, Tavakkala Kamala, ist von Jayadev verfasst worden. Etwa, also sagen wir mal, er hat kurz vor Chaitanya Mahaprabhu das verfasst, also im 15. Jahrhundert.
Yeah.
Trine Singer, deine Singer, deine Schön gesungen. Würdest du vielleicht ein kleines Hare Krishna Lied springen? Ja. So, wir werden jetzt die Martina bitten. Vielleicht bist du dich hier. Thema sagen, was mir eigentlich seit nicht erst seit Beginn meines wirklichen Lebens, sondern schon davor sehr wichtig gewesen ist. Thema der mit Authentizität meinen wir, ist ein, sagen wir mal besser so, ein Mensch, der authentisch lebt. Er lebt aus seinem innersten Wesenskern heraus. Sein Handeln ist nicht ein aufgesetztes oder aufgezüchtetes oder angelerntes Handeln, sondern ein Handeln, was aus den Quellen seiner innersten Verwirklichung und seiner tiefsten Wünsche herauskommt. Ich möchte euch gerne, bevor wir in das Thema einsteigen, ein Buch etwas vorlesen. Das Buch heißt Mächtiger als das Schwert und ist geschrieben von Kathleen Adams. An und für sich kein religiöses Buch, auch kein spirituelles Buch. Und in dem Kapitel Authentizität tut sie sich mit diesem Thema, was wir heute diskutieren möchten, auseinandersetzen. Ich lese jetzt mal vor. Ich möchte hier gleich euch geistig erreichen. Ihr werdet euch ein bisschen konzentrieren müssen, um es intellektuell zu erfassen, weil die Sprache ein bisschen schwierig ist. Die Diskrepanz zwischen Rolle und Sein, zwischen dem Äußeren und dem Inneren, dem Aufgesetzten und dem Authentischen Selbst. Ja, die Erhaltung der Lüge klingt durch die Journale und Tagebücher der Menschheit wie ein Echo, das von den Mauern, den Canyon-Mauern dröhnt. Der Such nach Authentizität ist in der Moderne so etwas wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Es ist das pulsierende Herz, das in vielen Büchern der Menschheit schlägt. Ich möchte noch einmal das zusammenfassen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das so in gutes Deutsch zu übertragen. Es war ein englischer Text, den ich eben versucht habe zu übersetzen. Die Autorin stellt eine Diskrepanz fest zwischen der Rolle, die ein Mensch spielt, und dem, was ein Mensch ist. Viele Menschen leben in dieser Diskrepanz zwischen ihrem äußeren Auftreten und ihren innersten Wünschen. Ich kenne zum Beispiel einige Kriminalpolizisten, die eigentlich überhaupt keine Kriminalpolizisten sein möchten, die aber diese Rolle spielen, aus finanziellen und auch aus psychologischen Gründen. Oder viele Künstler kenne ich, die nur die nach außen gepriesen werden als Gitarrenvirtuosen, die sich aber nur eines wünschen: wann werde ich endlich einen Unfall haben, dass mir meine Hand zermanscht? man nicht mehr spielen muss und diese falsche Rolle nach außen hin aufrechterhalten muss. Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen von euch, die mit der Filmindustrie zu tun haben, auch viele Schauspieler kennen, denen es im Innersten ihres Wesens widerspricht, auf die Bühne zu treten und etwas zu spielen, was sie nicht sind. So, viele Leute leben aber in dieser Lüge, in dieser Lebenslüge, wo sie nach außen hin eine Rolle spielen, die sie innerlich nicht sind. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen schockieren, wie so, oder nicht schockieren, ein bisschen aufregen. Viele Menschen, die auch in einer spirituellen Organisation sind oder Institution, sind nur nach außen hin spirituell, während sie ihr Herz ein Tummelplatz von zahlreichen Wünschen ist. Es gibt viele solche Menschen auch in unserer Bewegung, die in einer Diskrepanz liegen zwischen dem Äußeren und dem Inneren und die aufgrund dieser Lebenslüge ganz sogar frustrierte Individuen sind. Die gibt es überall, also da ist nicht mal eine spirituelle Bewegung ein Ausnahmeort. Deswegen, gerade weil es in einer spirituellen Bewegung ja sehr um den zentralen Begriff der Selbstverwirklichung geht, möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, wie man sich selbst verwirklichen, wie man authentisch werden kann, ich sage es mal so. Ich möchte hier zurückgreifen auf ein paar Notizen, die ich mir so genommen habe über die Zeit und möchte vorher vielleicht noch schön die Karte bitten, wenn du mir das Pratana besorgen kannst, was du hast da.
Also ich habe.
Ja, willst du das?
Ja,
das hast du kurz in die Hand gegeben.
Nicht hier, aber hier.
Haben wir es dabei, Rami? Ja, gut. Dann kann man das so nach vorne reichen. Hier kommt also ein ganz tolles Buch, aus dem wir einen Text vorlesen wollen, das ist das 15. Jahrhundert über Authentizität. Nun, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder einzelne von uns früher oder später zu dem Begriff der Authentizität hinkommt. Unsere westliche Gesellschaft ist sich nicht so sehr darüber bewusst, wie wichtig das ist. Und viele Menschen in ihr versuchen einfach Karriere zu machen. Karriere, um irgendjemand zu werden, der sie nicht sind. Viele junge Leute wollen zum Beispiel Künstler werden und strengen sich wahnsinnig an. Viele Menschen wollen Manager werden, weil sie dadurch unglaublich viel Geld kriegen. Aber sie landen dann irgendwann in einer Position, die sie nicht zufriedenstellt. Ein Freund von mir hat einmal den berühmten Gitarristen Eric Clapton getroffen, den vielleicht einige von euch kennen. Er hat ordentlich musiziert und musiziert vielleicht immer noch, das weiß ich nicht. Er war also einer der Weltbesten, auch von den Verkaufszahlen seiner CDs und Schallplatten her gesehen. Und er traf ihn an, hatte sich mit ihm verabredet und traf ihn an, wie er in seinem eine Villa da war, er saß nicht auf einem Stuhl, er saß auf der Erde und lehnte sich frustriert gegen die Wand. Und mein Freund fragte ihn, du siehst so frustriert aus heute. Ja, bin ich auch, sagte er. Ich habe mich das ganze Leben bemüht. Hare Krishna hat doch gedacht, herzlich willkommen. Ich habe mich das ganze Leben bemüht, mit einer unglaublichen Intensität ein Star zu werden. Ich bin ein Star geworden und fühle mich mistelend. Weil das betrifft mich nicht, das stellt mich nicht zufrieden. Die indische Geschichte oder indischen Folk-Stories geben ein tolles Beispiel, dass jemand die höchste Position im Leben erreichen kann, Traumposition erreichen kann, wenn er aber nicht echt dabei ist, so frustriert ist, dass es ihm an den Kragen geht. Und zwar erzählen sie die Geschichte von einem Esel, einem zerschundenen Esel, der sehr mager war, weil sein Herrchen nicht genug Geld hatte, um ihn zu versorgen. Eines Tages nun fand der Wäscher, der Herr des Esels, auf dem Nachhauseweg eine alte, fast vertrocknete Tigerhaut. Auf dem Weg, ne? Nahm die Tigerhaut, band sie seinen Esel um und brachte den Esel auf diese Art und Weise modisch verkleidet des Nachts in ein Gurkenfeld hinein. Der Esel war wahnsinnig glücklich. Er aß die Gurken und der Farmer, der merkte zwar, dass in seinem Gurkenfeld sich was tat und regte, aber als er herausschaute, sah er einen Tiger, der im Mondlicht gebadet im Gurkenfeld stand. Er dachte, no problem, dachte sich der Farmer. Tiger fressen keine Gurken, sondern nur Menschen. Deswegen ist es günstig, wenn ich zu Hause bleibe. Im Gurkenfeld ist keinerlei Gefahr da. Und als er am nächsten Morgen wieder kam, sah er, da doch Gurken gefressen war. Seltsam, dachte er sich, ich habe doch nur einen Tiger gesehen. Oder immerhin einen Tiger gesehen. Der Wäscher war aber glücklich, denn er hatte seinen Esel jetzt seit einem Monat zum ersten Mal richtig gespeist. Der Esel kam jeden Tag, jede Nacht, soll ich sagen, aufs Neue in das Gurkenfeld, weidete sich und wurde richtig schön dick, wie ein frustrierter Devotee. Ja, also er wurde richtig schön dick und war ganz und gar in seinem Element, bis nun eines Tages etwas geschah. Ein Schakal gesellte sich zu dem Esel, denn der Schakal hatte es beobachtet. Er sah, dass der Farmer immer zu Hause blieb aus Angst und so, dachte sich der Schakal, ich gehe mal mit dem Esel, der ja nur nach der Verkleidung her ein Tiger ist, und ging also hin mit dem Esel hin und plünderte die Hühner in dem Hühnerstall des Farmers. Der Farmer zitterte und er hörte, wie auch seine Hühner umgebracht wurden, aber er blieb lieber zu Hause, weil es ja nie, wenn man einen Tiger auf freier Wildbahn trifft, wie es dann ausgeht. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil die Geschichte sehr weit zurückliegt. Eines Tages, also der als Tiger verkleidete Esel wieder auf dieses Feld, es war wieder Nacht, der Schakal kam mit ihm. Und dann sagt der Esel, weil es Vollmond war, mein lieber Schakal, ich schaue in den Vollmond und romantische Gefühle überwinden mich. Ich möchte jetzt eine Raga singen. Raga ist eine komplizierte Tonfolge. Und er fing also an, der Schakal sagte, tu das nicht, dann wird unser Betrug auffliegen. Das wird gefährlich für uns. Dann wird der Farmer merken, dass du ein ganz gewöhnlicher Esel bist und auf keine Fälle ein Tiger. Aber der Esel war so eselig, dass er nicht auf diesen Tipp hörte. Er sank los und es war ein fürchterliches Geheule und der Farmer merkte, ich habe die ganze Zeit am Schwindel aufgesessen, stürmte mit einem heftigen Stab bewaffnet auf das Feld und schlug den Esel windelweich. Nur mit letzter Not konnte er sich retten und hatte von diesem Tag an nie wieder versucht, jemand zu sein, der nicht ist. Von diesem Tag an hat er gemerkt, wie gefährlich es ist im Leben, wenn man unauthentisch ist. Wenn man nur eine Rolle spielt und eine Diskrepanz besteht zwischen der äußeren Rolle und dem eigentlichen Sein. Ich möchte euch diese Geschichte gerne erzählen, um euch zu inspirieren, nicht diesen Fehler zu wiederholen. Ihr könnt selbst eine großartige Rolle spielen. Eine, die bewundert wird von der Gesellschaft, die euch das Lob von eurem Nachbarn und euren Verwandten einholt. Wenn ihr nicht identisch seid und aus dem tiefsten Wesenskern heraus handelt, werdet ihr aufgrund dieser Lebenslüge, in der man sich befindet, in Schwierigkeiten geraten. Wie es so schön heißt in der deutschen, im deutschen Volksmund, Lügen haben kurze Beine. Kenne ich noch, sein Schlucker. Deutscher Schlucker. So, viele Menschen erkennen diese einfachen Zusammenhänge und erkennen die Notwendigkeit an, in ihrem Leben authentisch zu werden. Auch viele Devotees Krishnas haben in dieser Zeit den unbändigen Wunsch, ein bisschen tiefer zu werden, und weil sie merken, dass ein oberflächliches spirituelles Leben sie nicht im tiefsten Kern zufriedenstellt. Seine richtige, sagen wir mal, eine richtige Strömung, eine erfreuliche Strömung, die durch unsere Bewegung hindurchgeht. Eine Strömung, die aus der Oberflächlichkeit eines, sagen wir mal, automatisch geführten spirituellen Lebens hineinfließt in die Tiefe, wo man sich der Frage stellen muss, wer bin ich eigentlich in meinem spirituellen Leben? Was stellt mich in tiefster Hinsicht zufrieden? Und genau an diesem Punkt, wo diese Frage lebensnotwendig wird, muss eine tiefe spirituelle Überlegung gemacht werden. Denn so wie wir den Wunsch verspüren, authentisch zu werden, werden wir uns mit unserer Persönlichkeit genauer auseinandersetzen müssen. Es ist nämlich so, dass aus den Vedas heraus, die ja unsere Grundlage bildet, sich ein vielschichtiges Menschenbild ergibt. Hier haben wir zum Beispiel einen jungen, abgelenkten Zuhörer, Abhiram, der jetzt ganz aufmerksam ist. Ja. Was ist dieser Mensch? Nun, auf einer Ebene ist er ein junger Mann, der sich orientiert, der eine Ausbildung macht und sich tiefe Gedanken macht über seinen Platz in der Gesellschaft, seinen Ashram und so weiter. Auf einer anderen Ebene ist es jedoch ein Künstler, der sich für Musik interessiert und der sich ärgert, dass er nur 30 von den 3000 Vedanga-Schlägen kennt, die es gibt. Oder der mich ärgert, aber dennoch. Auf einer anderen Ebene ist es jemand, der gerne gut isst. Ich will nicht so persönlich sein, aber Abhimanyu und ich sind befreundet und du nimmst mir das nicht besonders übel. Ja. Also es gibt so unterschiedliche Schichten von unserer Persönlichkeit. Wer bist du? Da muss man es sagen, ja, auf welcher Ebene stellst du diese Frage? Auf einer Ebene bin ich ein Sportler und Musiker, auf einer anderen Ebene bin ich ein Familienvater, der eine bezaubernde Tochter hat. Als ich heute deine Tochter getroffen habe, habe ich sie gefragt, wie geht es? Gut und selber? Ja, also, bin auf dem Wege. Auf der einen Ebene bist du ein Familienvater, auf der anderen Ebene sind wir vielleicht ein Naturliebhaber, der einfach einmal im Grunewald sitzen will, die Vöglein zwitschern hören will und die Eichhörnchen sich paaren sehen will. Vielleicht. Also so, der für sich sein will. Also es ist ganz wichtig, wenn wir diese Frage stellen, authentisch zu werden, dass wir uns darüber Gedanken machen, wer bin ich denn eigentlich? Zu wem oder was soll ich authentisch sein? Jetzt möchte ich ein bisschen anspruchsvolle Philosophie erklären. Vedische Schriften sagen, dass es insgesamt 5 verschiedene Levels gibt. Die erste ist Anamaya, wo sich ein Mensch zunächst einmal um Nahrung kümmert. Für ihn ist das Essen von vordringlicher Wichtigkeit. Dann gibt es die Ebene, die man als Pranamaya bezeichnet, wo sich ein Mensch ganz mit seinen Aktivitäten und seinem Tätigkeitsfeld identifiziert. Fragt man solch einen Menschen, wer bist du? Dann wird er vielleicht mit einer Berufsbezeichnung antworten, ich bin ein Techniker. Auf einer anderen Ebene, der Gyanamaya-Ebene, identifiziert sich ein Mensch total mit seinen Gedankeninhalten und versucht, diese Gedanken zu erweitern, sich vorzubilden, Philosophie vielleicht zu studieren. Auf noch einer anderen Ebene, der Vijnanamaya-Ebene, ist es so, dass wir uns interessieren für, sagen wir mal, eine Identität, die sich nicht mehr materiell definiert. Man denkt nicht mehr daran, ein Familienvater zu sein oder vielleicht ein Techniker oder ein Naturliebhaber, sondern es geht einem darum, tief vorzudringen auf einen spirituellen Wesenskern. Solcher Mensch ist vielleicht so, wie es mit dem Bild von Madhvacharya gedeutet wird. Madhvacharya sagte, dass der Mensch einer Zwiebel ähnelt, die unterschiedliche Zwiebelschalen hat, welche den Zwiebelkern verdecken. Ich glaube, ihr könnt euch noch erinnern, als ihr noch diejenigen von euch, die Zwiebeln essen, ein Großteil meiner Zuhörer nimmt diese aufregende Feldfrucht nicht zu sich, weil sie zu sehr bestimmte Energiezentren agitiert. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass so trockene Zwiebelschalen manchmal abgeblättert werden müssen. Und man kann unglaublich tief gehen, bis man dann schließlich so einen Zwiebelkern hat. So sind auch alle von uns, sagt Madhvacharya, von verschiedenen Ebenen bedeckt. Verschiedenen Ebenen, die sehr wohl etwas mit Persönlichkeit zu tun haben. Aber die noch nicht der tiefste Wesenskern sind. So, die höchste Ebene, sagen wir mal, oder die letztendliche Ebene von selbst, heißt Anandamaya, wo man sich versteht, als nicht als ein Körper und auch nicht als ein abwägender Geist, das Denken, sondern wo man sich versteht als ein unberührter, spiritueller Wesenskern, eine Seele, die ein Teil und Teilchen von Gott ausmacht. Unsere Bewegung, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, versucht eigentlich auf dieser Ebene spirituelles Leben zu praktizieren. Dass man sich sieht als ein ewiger Teil Gottes, eingeschlossen in einen vielschichtigen Menschen. Ich habe ein paar Schichten eben erwähnt. Und der Wunsch ist, das innere Begehren eines solchen spirituellen Menschen, dass es ihm gelingt, in diesem Leben eine wirklich authentische Verbindung von diesem Wesenskern der Seele zur höchsten Seele, zu Krishna, wiederherzustellen. Das ist der Wunsch. Nun, das gelingt nicht immer. Gelingt ein anderes Mal mehr, ein anderes Mal weniger. Ich möchte euch gerne von einer Erfahrung berichten, die wir so nach 25 Jahren Krishna-Bewusstsein im Westen gemacht haben. Wir haben gemerkt, dass in unserem Versuch, eine authentische spirituelle Persönlichkeit zu werden, viele Devotees nicht richtig sich entwickelt haben. Diese Devotees sind deswegen noch in einer etwas gefährlichen Situation. Sie sind weder spirituell verwirklicht, noch haben sie auf den anderen Schichten ihrer Persönlichkeit etwas erreicht und etwas erlangt. Und fühlen sich deswegen weder im spirituellen Leben völlig wohl, noch in ihrem materiellen Teil ihres Lebens. Das liegt daran, dass wir einen Fehler, eine falsche Vorstellung unserer Philosophie nachgegangen haben. Wir haben gedacht, einfach dadurch, dass wir uns nur um diese höchste Ebene kümmern, unseren spirituellen Wesenskern, der verbunden ist mit dem wir verbinden wollen mit Krishna, dass so alle Probleme des Lebens gelöst sind und wir total authentisch werden. Aber wir haben gemerkt auf dem Wege, dass es auch wichtig ist, die anderen Ebenen der Persönlichkeit zu versorgen, zu entwickeln. Bhaktivinoda Thakur spricht davon sehr eingängig. Er sagt, ja, wir sind ewige spirituelle Seelen, aber wir müssen auch auf der emotionalen Ebene im Gleichgewicht sein. Wir müssen auf der physischen Ebene im Gleichgewicht sein. Wir müssen auch auf der sozialen Ebene im Gleichgewicht sein. Sonst sind wir nicht zufrieden in unserem Leben. Ich möchte euch ein Beispiel von gestern geben. Gestern sind wir eingetroffen in Berlin und waren so hungrig wie eine ganze russische Armee. Jeder einzelne von uns. Und wir kamen dann ein im Hause unseres Gastgebers. Ich versuchte mich ein bisschen auf spirituelle Lektüre zu konzentrieren, in dem Verständnis, dass ich ja eine ewige spirituelle Seele bin und deswegen glücklich werden mit spirituellen Themen, und merkte irgendwann, das klappt jetzt nicht. Ich bin so hungrig, dass ich nur das intensive Aufheulen meines Magens höre. Glücklicherweise kam dann nach kurzer Zeit der begehrte Ruf, es gibt Prasadam, setzt euch hin zum Essen. Und wir haben dann gegessen. Und ich habe gemerkt, erst als ich diese physische Ebene versorgt hatte, indem ich gut gegessen hatte, war ich wieder einsatzfähig, auch für die spirituelle Ebene. Es ist ganz wichtig, diese einfache Sache, die ich eben erklärt habe, müssen wir auch als spirituelle Menschen auf den anderen Ebenen unseres Daseins praktizieren. Ein Mensch, der den spirituellen Pfad längs geht, kann nicht den Körper vernachlässigen. Er kann auch nicht die Emotion vernachlässigen, in dem Glauben, er sei ja eigentlich nur spirituelle Seele. Er muss authentisch werden, auch auf diesen anderen Ebenen. Aber hier kommt jetzt das Interessante. Er muss diese Authentizität suchen von einem ganz bestimmten Standpunkt aus. Ohne einen Standpunkt zu haben, wird er, wenn er auf den anderen Ebenen versucht, authentisch zu werden, in schizophrene Lebenssituationen hineinkommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Für einen Geschäftsmann ist der Standpunkt folgender. Ich möchte aus allem, was ich mache, Gewinn ziehen. Solch ein Geschäftsmann hat also diesen Standpunkt und geht ins Leben rein. Er möchte dann in seinen Beziehungen Gewinn ziehen, in seinen Partnerschaftsbeziehungen möchte er dafür sorgen, dass er mit den größten Bruttosozialeinkommen daraus hervorgeht, also das meiste kriegt. Es gibt für solche Menschen ein Vers, jedem das Seine und mir das Meiste. Das ist eine Lebensphilosophie, von der ihr merkt, hier wird intensiv gekocht bei uns. Von der dieser Mensch ausgeht, und diese Lebensphilosophie schlägt sich nieder in allen Bereichen seines Daseins. Ein anderer Mensch mag vielleicht ein ausgesprochener Sexoholiker sein. Das ist eine neue Wortschöpfung, die ihr bestimmt leicht für euch übersetzen könnt. Nicht? Das schlägt sich nieder in seiner Musik. Der hört besonders gerne sinnliche Musik. Sein Kunstverständnis, wenn man bei ihm in die Wohnung reinkommt, sieht man gleich, naja, ich kann schon deutlich sehen, was dir im Kopf ist, anhand der Gemälde, die du da hast. Sein ganzes, alles was er tut, seine Bekanntschaften, sein Kunstverständnis, er geht vielleicht auch gerne an Badestrände im Urlaub, nicht? Besonders die, wo die Reichen hingehen, die ähnliche Interesse haben, wie, da gibt es so Absprachen, welche Strände besonders geeignet sind, nicht? Und so weiter. Ich möchte mit diesen Beispielen sagen, dass jeder Mensch einen Standpunkt hat und diesen Standpunkt in die anderen Ebenen seiner Persönlichkeit und seines Handelns hineinträgt. So ist es auch wichtig für einen spirituellen Menschen, dass er sich bei der Bemühung, auf den anderen Ebenen authentisch zu werden, darüber bewusst ist, was sein Standpunkt ist. Er sollte zum Beispiel nicht in jeden Film im Kino hereingehen, weil manche Filme sind so materialistisch und haben so materielle, meistens sind es die meisten Filme heutzutage, haben solche unterschwelligen Botschaften, die für einen spirituellen Menschen nicht besonders förderlich sind. Wenn ein spiritueller Mensch sich bemüht um Musik oder Kunst, muss er aufpassen, was er hört, damit vielleicht in dem Versuch, durch Kunst ein bisschen emotional angesprochen zu werden, nicht die falschen Botschaften in sein Leben hineinkommen, die ihn vielleicht wegziehen von seinem höchsten Ziel, wo er authentisch sein möchte, nämlich auf der Ebene der spirituellen Selbstverwirklichung. Manchmal sagen spirituelle Menschen, gut, ich verstehe, was du bisher gesagt hast. Du hast davon gesprochen, authentisch zu werden und hast damit gemeint, dass man identifiziert, wo ist mein Hauptinteresse im Leben, wo ist mein Hauptschwerpunkt im Leben und dass man dann von diesem Hauptinteresse, von diesem Schwerpunkt oder von diesem Standpunkt aus die anderen Ebenen seiner Persönlichkeit erfüllt. Das habe ich ja bisher gesagt. Du hast also gesagt, du hast uns so ein bisschen unterschwellig gesagt, ihr seid spirituelle Menschen oder am spirituellen Leben interessierte Menschen. Wenn ihr versucht, emotional oder sozial oder gesellschaftlich tätig zu werden, müsst ihr Sorge tragen, dass euer spiritueller Standpunkt erhalten bleibt. Viele Menschen oder heutzutage sind mit diesem Standpunkt nicht einverstanden. Auch unsere Geweihten im Krishna-Bewusstsein, die im Augenblick experimentieren, sind sich dieses Punktes nicht immer ausreichend bewusst. Es gibt in diesem Zusammenhang auch eine interessante Geschichte, die beschreibt, wie wichtig es ist, einen Standpunkt zu finden und authentisch zu sein auf der spirituellen Ebene. Es gibt die Geschichte von dem Chamäleon. Es gab einmal ein Chamäleon. Wo lebt ein Chamäleon? In welchem Land? Afrika, ja. Gibt Afrika, muss afrikanische Chamäleons geben. Gibt Dschungel, ja, aber wo da? Südamerika? Es gibt afrikanische Chamäleons bestimmt. Keine Ahnung? Ja, ich weiß auch nicht. Was? Südamerika, gut, sagen wir mal Südamerika. Dr. Dahl hat das auch gesagt, der ist längst der Bahn.
Ja.
Ja, über die kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Also, es gab einmal ein Chamäleon in Südamerika, danke. Und es lebte in einem Gebiet, wo auch ein schwarzer Panther lebte, der gerade gejagt wurde. Und der schwarze Panther wurde also von einer Treiberkette in Richtung Chamäleon gejagt und sprang dann in den Busch hinein, in dem das Chamäleon lebte. Er saß da und schwitzte und keuchte fürchterlich. Plötzlich hörte er eine dünne Stimme. Hallo! Panther schaute sehr genau. Hallo, hörte er wieder die Stimme. Ich sehe dich nicht, sagte er, gib dich zu erkennen. Guck doch mal genau hin, sagte die Stimme. Siehst du was? Also eins sage ich dir, sagte der Panther, verrat mich nicht an die Treiber, das ist im Augenblick mein... Ich habe nicht so erkenntnistheoretische Ansätze im Augenblick. Bloß nicht verraten, was bringst du mir, wer du bist. Gut, dachte da das Chamäleon, guck doch mal genau. Und dann sah er plötzlich, wie in dem Busch ein Teil des Busches rosa wurde. Und dann saß er im Augenblick und sagte, ich bin das Chamäleon. Hast du mich erschreckt? Ich wollte dir nur eines sagen, sagte das Chamäleon. Warum machst du es nicht wie ich? Dann hört der ganze Trappel auf mit dem gejagt werden. Du nimmst einfach die Farbe deiner Umgebung an. Ich mach's dir mal vor. Und dann macht es Chamäleon und sagte kurz schwupp. Und dann ging die rosa Färbung ab und es sah genauso aus wie die Blätter, die Zweige. Alles, kein Unterschied. Ach, sagte der Panther, der die Treiber näher kommen hörte. Das passt mir irgendwie nicht so. Ich muss doch authentisch sein. Dann wirst du eben getötet werden, sagte das Chamäleon. Ach, jetzt, ich bin doch kein Chamäleon, sagte der Panther und sprang mit einem hohen Satz aus dem Tisch heraus und konnte nur 121 Schritte lang hetzen und dann wurde es getroffen, der Panther getroffen, von zwei Pfeilen ins Herz wieder und abgezogen und exportiert nach Deutschland. Das Chamäleon sagte nur, ja, ja, meine Philosophie ist besser. Das hat sich eben erzeigt. So nach einer gewissen Zeit, wie es im Leben so war, wollte der Kanopat so ein Chamäleon haben. Und sie jagten in diesem Gebiet nach Chamäleons und irgendwie fanden sie dieses Chamäleon und exportierten es. Und dann gab es aus Sparsamkeitsgründen war es nötig für den Hannover Zoo, das Chamäleon zu verkaufen, und es wurde verkauft zu einem reichen Mann. Einmal war der reiche Mann nicht zu Hause, sondern nur sein Sohn. Der Sohn nahm das Chamäleon auf eine dänische Tischdecke, die blau, rot und gelb gefärbt war, und jagte es über die Tischdecke. Es war eine große Tischdecke, denn es war ein reiches Haus. Das Chamäleon dachte, jetzt zeige ich es dem. Ich will diesen Trabant nicht mehr. Und nahm im Nu die Färbung der Tischdecke an. Blau, rot und gelb. Aber der Junge war intrigiert und spürte doch das Kamel aus und jagte es über die Tischdecke. Und das Chamäleon, nicht Kamel, Chamäleon, nahm daraufhin, während es auf der Flucht war, laufend neue Färbung, mal blau, rot, gelb, mal gelb, rot, blau, dann versuchte es schnell grünliche Färbung und so weiter. Und im Versuch, weil es sich so anstrengte, starb es dann, weil es zu anstrengend war. Es war nicht verfügbar. So, damit endet meine Geschichte. Ich konnte sie nicht sehr gut erzählen, nicht sehr spannend, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Wenn wir uns immer anpassen unserer Umgebung, immer das anderen recht machen, werden wir aufgrund der Anstrengung, die das kostet, ebenfalls sterben oder zugrunde gehen. Es ist also wichtig, dass wir uns, wenn wir uns um dieses Thema Authentizität bemühen und dann weiter verstehen, dass wir verschiedene Ebenen in unserer Persönlichkeit haben, auf der wir authentisch sind, dass wir versuchen, das aus dem spirituellen Standpunkt heraus zu machen. Zum Beispiel für einen Transzendentalisten, Spiritualisten, ist es so, dass er sich bemüht, für am Tage ein intensives spirituelles Programm zu haben, durch das er Nahrung seiner spirituellen Seele, seinem eigenen Selbst gibt. Ist aber auch wichtig für einen Spiritualisten, dass er einen Austausch mit Menschen hat, wo so schön das Herz einem leicht wird und man Liebe und Zuneigung verspüren kann. Es heißt jedoch, dass es wichtig ist, das zu tun mit Menschen, die ebenfalls auf dem spirituellen Pfad sind. Denn wenn man zu engen Austausch hat mit Materialisten, wird man dabei entweder ein Chamäleon werden und sich auch so verhalten, um sich anzupassen, oder man wird unbewusst die Werte dieser Materialisten aufnehmen. Das geht unglaublich schnell. Warum? Weil wir ja aus diesem Umfeld kommen. Wenn es soziale Bedürfnisse gibt, ist es wichtig, dass in einer spirituell orientierten Gesellschaft oder mit einer Gruppierung zu machen. Ich habe vor einiger Zeit die verblüffende Erfahrung gemacht, dass in mir ein Abenteurer sitzt, der also was erleben muss. Obwohl ich schon über 40 bin. Ich habe mich gefragt, wie kann ich das erfüllen? Wenn ich einfach immer nur ein abgesetztes, routinemäßiges Leben führe, wie es auch für einen Swami der Fall ist, der zu einer bestimmten Zeit aufsteht und zu einer bestimmten Zeit ins Bett geht und bestimmte Übungen macht und ein doch sehr vorgeschriebenes Leben hat, habe ich gemerkt, dann will sich in mir was losreißen von diesem Lebensstil. Dann habe ich gefragt, was sind für Möglichkeiten gegeben in unserer Tradition, und habe herausgefunden, die Pilgerreise. Seit der Zeit bin ich ein Pilger geworden. Und das, wie man pilgert, ich kann über Stock und Stein pilgern, über heilige Flüsse setzen, über Hängebrücken gehen, die einen dann nach Muktinath führen. Muktinath, wo der Herr der Befreiung vom materiellen Dasein ist. Ich möchte mit diesem kleinen Beispiel etwas sagen, wie ich damit
gehe, authentisch zu sein, auf den unterschiedlichen Ebenen der Persönlichkeit. Wir müssen es schaffen in unserem spirituellen Leben, uns in jeder Hinsicht, auf jeder Ebene unseres Daseins zu verbinden. Letztendlich aber müssen wir dazu kommen, ein echtes spirituelles Leben zu führen. Ich möchte euch zum Schluss noch eine wichtige, etwas Wichtiges über das Krishna-Bewusstsein sagen. Wenn ein Westler die Devotees Krishnas sieht, fällt ihm auf, dem Westler. Das sind Menschen, die haben auch äußerlich einen bestimmten Lebensstil angenommen. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, ich gucke die Person mal jetzt nicht an, damit keiner weiß, wen ich meine. Und sie begrüßten, habe gesagt, herzlich willkommen, du bist das erste Mal im Tempel, du wirst einen soliden Kulturschock heute erleben. Herzlichen Glückwunsch für diese Erfahrung, die kommt. So ist es mir zum Beispiel das erste Mal gegangen, als ich in den Tempel hineinkam und fiel mir auf, dass die Devotees auch äußerlich ganz anders lebten als ein normaler Westler. Zum Beispiel kann ich mich an diese charmante Szene erinnern, dass da mit mir zusammen ein geweihter Krishnas hereinkam und in den Tempel ging und dann sah er jemanden, den er gut kannte, und der verneigte sich dann auf den Boden und mein Begleiter ging auch auf den Boden. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Nur einmal im Film, aber da habe ich sie übersehen, weil da war so viel los in dem Film. Und sofort dachte ich, was ist hier los? Die müssen das verloren haben, wahrscheinlich. Was sie in dem kleinen Beutelchen um den Hals trugen. Vielleicht haben sie eine Perle verloren, die da drin ist. Man kann ja nie wissen bei diesen Leuten. Und bin also auch auf den Boden gegangen und habe versucht, eine Perle zu finden. Und dann wurde ich aufgegangen, was machst du denn hier auf dem Boden? Tja, wenn du in Rom bist, mach es wie die Römer, habe ich gesagt. Ich will euch helfen, was zu finden. Und nein, wir machen hier Ehrbietungen. Was ist denn das? Und so ging es dann weiter. Also es fällt jedem auf, der in den Tempel kommt, dass hier die Devotees sich eine andere Kultur als die westliche Kultur aufgesetzt haben und nach dieser Kultur handeln. Sehr oft kommt es so vor, dass unsere Devotees irgendwann einmal sagen, ich handle nach dieser Kultur und dann keinen Sinn darin mehr sehen. Dann wachsen denen Haare und dann haben sie Ray-Ban-Sonnenbrillen an und dann haben sie fesche Hosen und fesche Kleidung und gestylte Locken am Kopf. Nicht? Weil sie keinen Sinn mehr sehen in dieser Kultur, die sie als aufgesetzt empfinden. Das bin ich ja gar nicht, sagen die. Ich bin Westler. Und so weiter und so fort. Und die Frage, dann kommt die Frage auf, was unseren ganzen Lebensstil betrifft, diesen alten Lebensstil und so weiter. Und ich möchte hier eine Erklärung geben, warum die Devotees Krishnas, wenn sie im Tempel leben, eine bestimmte Kultur auch äußerlich aufnehmen. Ist es einfach nur eine Auferlegung? Ist es einfach nur eine Annahme einer anderen Kultur, was an und für sich sinnlos ist und keinen Sinn und Zweck im Leben erfüllt? Oder was ist es? Nun, es gibt manche Bereiche von einer Kultur, die auch unserer eigenen Kultur, die verzichtbar sind, auf die man nicht, die an und für sich keinen sehr großen spirituellen Sinn haben.